ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Wie viel Nährstoffe braucht der Körper, wenn wir lange sitzen? Und wie viel, wenn wir uns bewegen oder Sport machen? Bekommen wir alle Nährstoffe oder vielleicht sogar zu viele oder zu wenige? Claudia Osterkamp-Behrens ist Professorin für Ernährungswissenschaft und Sporternährung und ordnet uns das Thema, wie viel von was gut ist und was zu viel, das ordnet sie uns ein. Ich begrüße ganz herzlich Claudia Osterkamp-Behrens. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Professorin für Ernährungswissenschaft und Sporternährung. Und du hast gerade gesagt, ja, beim Sport, da sind wir immer beim Du, also haben wir uns gerade für das Du entschieden. Was machst du denn lieber? Lieber Essen oder lieber Sport?
Oh wow, das ist ja eine Einstiegsfrage. Beides eigentlich gerne. Für mich gehört es irgendwie zusammen. Und ich kann mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen, aber schon gar nicht ohne Essen. Also eigentlich beides. Deswegen habe ich die perfekte Profession sozusagen.
Ja, im Job verbindest du nämlich beides. Ja. Was ist da deine Hauptaufgabe als Ökotrophologin und eben Sportwissenschaft?
Genau, also Sportwissenschaft habe ich jetzt selber nicht studiert. Ich habe Ökotrophologie studiert mit dem Schwerpunkt Ernährungswissenschaften. Vielleicht erkläre ich Ökotrophologie auch einfach mal kurz, weil ich immer wieder feststelle, dass es gar nicht so viele wissen. Genau, also Ökotrophologie verbindet die Haushaltswissenschaften. Also dieses Öko kommt von Oikos, der Haushalt, mit der Ernährung, Trophoi, die Ernährung. Also Ökotrophologie sind Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Habe ich auch beides tatsächlich studiert. Letztlich könnte ich also auch einen Großhaushalt zum Beispiel führen, wie ein Altenheim oder irgendwie andere große Einrichtungen, von der eben Planung der Ernährung, Ernährungsberatung, aber eben auch dieser ganzen Haushaltsführung, dass die Buchungen stimmen, dass die Kosten stimmen etc. Ich habe mich für die Ernährung entschieden, also für mich war der Schwerpunkt Ernährungswissenschaft schon wichtiger und ich arbeite auch in der Ernährungswissenschaft tatsächlich und bin eben im Sport gelandet tatsächlich und habe da irgendwie mein Herz verloren und verbinde quasi die Ernährungswissenschaft jetzt mit der Überlegung, was müsste man machen von der Ernährungsseite her, um das Training und eben auch die Leistung in einer bestimmten Sportart optimal zu unterstützen.
Und das kannst du ganz besonders gut einordnen, weil du selber vom Sport kommst. Welchen Sport hast du gemacht?
Ich bin früher geschwommen tatsächlich in München, war auch ein paar Jahre in der Nationalmannschaft des Deutschen Schwimmverbandes, fand den Leistungssport einfach irre toll tatsächlich. Ich war jetzt nicht unbedingt die erste Garde, also war jetzt nicht bei Olympischen Spielen, aber war bei A-Länderkämpfen dabei und hatte Einsätze mit der Nationalmannschaft. Also war eine super spannende Zeit, auch das so zu erleben, dass man einen Wettkampf schwimmt, man schlägt an und sagt, okay, ich kann nicht schneller. Das war jetzt das Beste, was ich machen konnte. Und dann irgendwie 8 oder 10 Wochen später geht es doch nochmal schneller. Das fand ich faszinierend. Und deswegen auch die Verbindung zum Sport natürlich. Und ich bin super happy, dass ich da den Leistungssport mit meinem beruflichen Ernährungswissenschaften so toll verbinden kann.
Hast du denn damals in deiner eigenen Wettkampfphase dann ganz bewusst auf die Ernährung geachtet, um das zu optimieren?
Nein. Es war einfach viel zu früh. Ich hatte meine besten Jahre ja während meines Studiums. Die Sporternährung selber hat tatsächlich kaum eine Rolle gespielt. Also es war ein Semester, eine Vorlesung mit 4 Wochenstunden. Also ich habe das gar nicht ganz begriffen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätte ich vieles wahrscheinlich auch besser machen können. Und es gab damals auch noch keine Ernährungsberatung jetzt für Spitzensportler, die jetzt irgendwie über den Olympiastützpunkt oder die in den DOSB organisiert gewesen wäre.
Lässt sich das sagen? Wie viel Prozent macht das aus? Was kann ich bei der Ernährung rausholen dann noch an Fitness, an Prozent, um besser zu werden?
Also ich glaube, man kann da eigentlich keine seriöse Aussage machen. Also alle, die da sagen 20%, 40% besser oder sowas, das ist einfach ein Quatsch, weil es gibt keine Studien, die das so belegen. Ich würde die Ernährung auch andersrum sehen. Ich würde nicht sagen, dass man durch die Ernährung besser wird, sondern das, was mich besser macht, ist tatsächlich das Training. Das ist das Einzige, was mich besser machen kann. Und die Ernährung ist der Stolperstein. Die Ernährung, wenn sie total grottenschlecht ist, dann kann sie eben dafür sorgen, dass ich nicht das aus meinem Training rausholen kann, was eigentlich rauskommen würde.
In Freiburg gibt es das Adipositas Selbsthilfebüro. In Stuttgart gibt es die Adipositas Beratungsstelle der Stadt. Braucht es solche Stellen?
Ich glaube schon, dass es solche Stellen braucht, weil die Erfahrung einfach zeigt, dass es für Menschen, die schon ein paar Kilo mehr drauf haben, als vielleicht für die Gesundheit gut sind, tatsächlich Hilfe brauchen. So eine Umstellung der Ernährung, die dann eben auch wirklich langfristig dazu führt, dass man ein bisschen abnehmen kann oder zumindest oder stoppt, dass nicht noch mehr Körperfett draufkommt. Das ist schwierig im Alltag auch zu integrieren und vor allem auch zu wissen, was ist die beste Stellschraube. Es ist psychologisch auch sehr schwierig. Also man braucht auch psychologische Unterstützung. Und deswegen sind solche Anlaufstellen schon sehr, sehr wertvoll.
Ja, denn die Zahlen sprechen da auch für sich. Deswegen scheint es die Stellen eben auch zu brauchen. Denn 15% aller Kinder und Jugendlichen sind zu dick. Und bei den Erwachsenen ist mehr als jeder zweite übergewichtig. Setzt sich das also fort? Wer als Kind zu dick ist, der bleibt's dann?
Also sehr häufig ist es jedenfalls so. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass einfach Ernährungsverhalten ja gelernt wird. Also wenn Kinder frisch auf die Welt kommen praktisch, dann sind sie ja also in der Überlegung, was ist jetzt eigentlich ein normales Frühstück, was ist ein normales Mittagessen, was isst man während der Hausaufgaben zum Beispiel oder in der Schule, sind die ja völlig blank. Und mit dem ersten Frühstück, das sie im Grunde mit den Eltern erleben, also diese Mahlzeiten, die sie bei den Eltern sehen und dann später eben auch die Art und Weise, wie man in der Schule isst, also was gibt es in der Pause zu kaufen, was kaufen die anderen da so, was gibt es mittags, was macht man nachmittags, was macht man abends, isst man beim Fernsehen oder nicht und was gibt es beim Fernsehen vielleicht, ne? Also das sind ja alles Dinge, die Kinder sich abschauen. Also sie lernen vom Vorbild, erst sind es die Eltern in erster Linie, später dann die Schulklasse und dann eben die Freunde, die Peers, wie man das so schön sagt. Und das, was dann über 10 Jahre, 20 Jahre, ne, wenn wir jetzt von 10-Jährigen bis 20-Jährigen sprechen, was da eingeübt ist, das wieder zu verändern, das ist einfach brutal schwer.
Mit Schulkantinen hast du eine ganze Weile zu tun, hast da auch Beratung gemacht. Und in Spanien gibt es zum Beispiel ein neues Gesetz, das verbietet, Getränke mit mehr als 5% Zucker und industrielle Backwaren in Cafeterias und Automaten, also auch in den Schulen. Ist das etwas Sinnvolles, was wir uns vielleicht abgucken können?
Also ich würde das zu 100% unterstützen. Ich finde es manchmal fast schon schizophren, was wir machen, dass wir auf der einen Seite Fachleute einladen, dafür ja auch Geld bezahlen, die den Schulklassen sagen, was eine gesunde Ernährung wäre. Und dann braucht man nur in den Keller gehen und dann steht dort der Automat mit Schokoriegeln und sonst wie. Oder wenn man in die Cafeteria reinkommt, ist das Erste, was man in der Auslage sieht, tonnenweise so Donuts und Muffins und sowas. Und das sagen auch viele Jugendliche, also ich habe das ja früher auch gemacht und dann sagen die auch, ja, sie können uns jetzt da viel erzählen, warum gibt's denn das dann bei uns an der Schule eigentlich, auch die süßen Getränke zum Beispiel und da hat er recht letztendlich.
Ja, und warum gibt es sie?
Weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Ich glaube, weil es einfach nicht geregelt ist. Es entscheidet in der Regel der Anbieter, der die Automaten aufstellt. Oder wenn wir jetzt die Cafeteria-Auslagen anschauen, dann entscheidet es entweder der Caterer, der das eben gepachtet hat, die Schulkantine und die Cafeteria, oder eben der Hausmeister, der das verkauft. Der entscheidet letztendlich, was verkauft wird. Und die orientieren sich natürlich an dem, was am stärksten verkauft wird. Und wenn wir jetzt mal selber als Erwachsene uns überlegen, wir stehen da vor so einem Automaten und haben auf Sichthöhe dann die Cola, die Fanta, die Apfelsaftschorle und das Wasser ist ganz unten, dann muss ich schon mit dem festen Willen da hingegangen sein. Ich will ein Wasser und suche das auch. Aber wenn ich nur hingehe, ich will was zu trinken und dann sehe ich, ach, eine Cola, ja, das wäre jetzt eigentlich nicht schlecht, dann nehme ich eben die Cola. Und das ist, also wir beeinflussen im Grunde genommen dadurch ja direkt, was die Leute nehmen würden.
Wobei jeder weiß ja eigentlich, dass Wasser am besten ist. Also warum schnallen wir das dann nicht so richtig, was dann wirklich gut ist und wählen dann trotzdem das Ungesunde.
Warum weil wir, ist das so? Ja, weil wir in der Situation sind. Also theoretisch wissen wir das natürlich, aber im Alltag ist es eben so, wir merken, ich habe Hunger oder ich habe jetzt Lust, ich brauche was zu trinken oder was zu essen. Und dann schaue ich eben, wo gibt's denn jetzt was und rumpel da rein und schau, was gibt's. Und das Erste, was mir in die Augen fällt, was mich jetzt dann auch anlacht, zum Beispiel der Donut. Oh ja, ich nehme den Donut. Ich schaue gar nicht mal mehr, gibt's noch was anderes? Und in der Situation bin ich jetzt auch nicht so, das glaube ich, kann jeder für sich selber, wenn er mal reflektiert, unter welchen Aspekten wählt er etwas aus, dass man da nicht an die Gesundheit denkt oder was man sich irgendwann mal vorgenommen hat. Wenn man unterwegs ist, also bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich unterwegs bin, wähle ich auch oft aus irgendwas, was nicht tropft, damit ich mir jetzt hier nicht mein ganzes Outfit versaue oder sowas. Also es sind so viele praxisnahe oder praktische Aspekte, die uns entscheiden lassen, was wir wählen. Und die Gesundheit ist da ganz hinten dran.
Andrea aus Adelmannsfelden schickt gerade schon eine Frage und sagt, also in den vergangenen Jahren habe ich an organisierten längeren Märschen 35 oder 50 Kilometer teilgenommen. Und dann gab es dann auch immer so Verpflegungsstationen und da gab es dann einerseits Obst, Äpfel und Bananen, aber auch ganz viele Süßigkeiten, Schokoriegel, Kekse, Gummibärchen. Und auch bei den Getränken war alles geboten, Wasser, aber auch überzuckerte Säfte und Cola. Und sie fragt dann, was sollte man als zwischendurch bei längeren Läufen denn zu sich nehmen?
Also eine super gute Frage, vielen Dank dafür. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich, dass während solcher Langzeitbelastungen ist es ja, wo es eben auch um eine gewisse Leistung geht, tatsächlich wichtig ist, dass man in den Pausen Kohlenhydrate aufnimmt. Also man ordnet im Grunde von, wenn man über die Verpflegung spricht, alles diesem Ziel unter, den Körper mit ordentlichen Kohlenhydratmengen zu versorgen, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, aber um eben auch der Muskulatur nochmal Kohlenhydrate zu geben, weil eben auf dieser langen Strecke auch Kohlenhydrate verbrannt werden und durch die Länge der ganzen Geschichte eben die Kohlenhydratspeicher nicht ausreichen.
Deswegen essen die Radler so viel Nudeln wahrscheinlich dann.
Ja, genau, die essen die Nudeln ja schon vorher. Also Das wäre auch etwas, was man jetzt hier überlegen könnte, dass man vor so einem Marsch eben am Tag vorher schon mal ordentlich Kohlenhydrate isst, also so eine Art Carbo-Loading macht. Na, das wäre dann wirklich vom Frühstück weg darauf achten, dass man eben ordentlich Kohlenhydrate aufnimmt. Da gibt es auch Richtwerte, wie viel das sein soll. Da kann man dann auch einen entsprechenden Plan dazu machen, dass man das eben auch wirklich reinkriegt, weil also ein Teller Nudeln am Abend reicht da eben nicht aus. Ne? Ja. Also wenn man so überlegt, so ein Teller Spaghetti beim Italiener, wenn man so eine normale Portion hat, die hat 75 Gramm Kohlenhydrate ungefähr, in die Muskulatur passen mindestens 400. Okay. Ne? Also da sieht man schon ein bisschen die Relationen.
Könnte vielleicht ich die ganze Woche schon mal ordentlich Nudeln essen, dann hätte ich gut vorgesorgt.
Wäre das also ich würde, also Carbo-Loading geht klassisch 2 Tage vorher an. Also das heißt, man würde zwischen 2 Tagen und einem Tag, hängt ein bisschen von der Dauer dann eben ab, dieses Carbo-Loading machen und muss dann eben am Tag, also pro Tag dann eine gewisse Kohlenhydratmenge erreichen. Man trainiert an so einem Tag ja in der Regel auch weniger. Dann hat man eine Chance, dass man eben die Kohlenhydratspeicher gut auffüllen kann.
Nur von dem Angebot, was Andrea jetzt gerade beschrieben hat, was sollte sie denn da nehmen, wenn das nur da ist? Also Äpfel, Bananen oder Schokoriegel, Kekse, Gummibärchen?
Also ich würde die Banane nehmen und ansonsten würde ich selber Verpflegung mitnehmen. Also Apfel bringt gar nichts, weil er im Grunde viel zu wenig Kohlenhydrate, viel zu viel Ballaststoffe, Fasern hat. Es liegt schwer im Magen, was sie auch sagt. Die Süßigkeiten sind, also Kekse, fangen wir mal mit den Keksen an, die sind viel zu trocken. Also wenn man da so viel unterwegs ist, das ist also zäh zum Kauen. Und so richtige Schokoriegel sind in der Regel auch eher schlecht verdaulich. Die haben ja doch auch relativ viel Fett mit drin, oft noch Nüsse und so weiter. Also besser wäre es, vielleicht selber so Reiskuchen mitzunehmen zum Beispiel. Den kann man vorher vorbereiten. Bananenbrot könnte man mitnehmen. Es gibt Kohlenhydratgele, die auch die Radsportler zum Beispiel einsetzen, kann man machen. Es gibt diese Fruchtquetschis. Das ist dieses Fruchtmus im Quetschbeutel für Babys. Mhm. Würde ich sagen, außerhalb so einer Belastung natürlich nicht nehmen. Na, da ist es echt Schrott. Da wäre es dann besser, wirklich ordentlich Obst zu essen. Aber in so einer Belastung ist es eben sehr magenfreundlich, vor allem, wenn man die aus dem Babyregal nimmt, weil die arbeiten mit säurearmem Obst. Deswegen ist es säurearm und deswegen gut magenverträglich, gerade unter Belastung. Kann man, also ist sehr wasserreich, ne, kann man gut schlucken. Viel besser als irgendwelche Riegel in aller Regel. Und man kombiniert es halt. Und dann gibt es eben noch spezielle Riegel. Das wäre auch was, was man vielleicht mitnehmen kann selber. So Carbo-Bars nennen sich die. Das sind spezielle Riegel, die eben sehr kohlenhydratreich sind, sehr ballaststoffarm und auch sehr fettarm und die sich in der Regel auch gut kauen lassen. Die bringen wirklich pro Bissen, den man nimmt, relativ viel Kohlenhydrate und sind sehr magenfreundlich auch.
Jetzt war da noch ein Wort dabei, Reiskuchen. Das sind nicht die Reiswaffeln, ne?
Nein, das sind nicht die Reiswaffeln, weil die wären eben auch jetzt wieder total trocken. Also ich kenne das eigentlich aus dem Radsport tatsächlich. Da hat jeder Physio vom Team oder jedes Team, der Teamphysio hat einen Reiskocher dabei. Die kochen dann Reis, machen den entweder süß oder ein bisschen salzig und formen den dann tatsächlich zu so Reisquadraten, die dann eben in Alu abgepackt werden oder in Frischhaltefolie abgepackt werden und die man dann eben unterwegs essen kann. Die sind dann ein bisschen neutraler. Reis ist auch sehr magenfreundlich. Der Reis durch das Kochen hat viel Wasser auch. Das heißt, es ist saftiger insgesamt als irgendwelche Riegel. Und das wird eben sehr viel eingesetzt. Könnte man also auch gut im Vorhinein machen. Kann man auch als Kugeln übrigens machen. Habe ich auch schon ausprobiert. Und muss mal schauen, wie man es transportiert. Da braucht man schon ein bisschen eine Schachtel vielleicht, die man hinten dann im Rucksack dabei hat oder so. Aber bei einem Marsch geht das vielleicht auch, ne, dass man das mitnimmt.
Wie ist das eigentlich mit dem Nährstoffbedarf? Klar brauchen wir mehr, wenn wir uns viel bewegen, aber wie lässt sich unkompliziert rauskriegen, was der Körper wann braucht? Gibt es da irgendwie so eine Daumenregel oder sowas?
Ja, Daumenregel gibt's nicht, aber man kann sich schon gut annähern. Also der erste, glaube ich, wichtige Schritt, gerade auch wenn man Sport macht, ist, wie hoch ist der Energieumsatz? Und das kann man schon berechnen. Also es gibt Formeln für den Ruheumsatz. Da gibt's auch mehrere Formeln, weil so eine Ruheumsatzformel, das ist ja, dann sind ja Formeln, die aus Messungen generiert worden sind. Das heißt, man nimmt ein bestimmtes Kollektiv an Menschen, misst dort den Energieumsatz. Es geht über die den Sauerstoffaustausch. Und dann schaut man, was haben die für eine Größe, was für ein Geschlecht, was für Körpergewicht, vielleicht auch noch Körperzusammensetzung, irgendwie sowas. Und generiert dann eine Formel, in die man dann eben diese einfach zu messenden Variablen wie Körpergewicht oder Körpergröße und Geschlecht einsetzen kann. Und diese Ruheumsatzformeln sind natürlich immer nur so gut, wie das Kollektiv, an dem es gemessen ist, zu mir passt.
Ja.
Und deswegen gibt es tatsächlich Ruheumsatzformeln für Sportler. Da ist dann sozusagen mit eingepreist, dass die ein bisschen erhöhten Ruheumsatz haben aufgrund der Aufräumarbeiten nach dem Sport. Also wenn man sich angestrengt hat, dann muss man ja erst wieder alle Elektrolyte zurückschieben, man muss das Glykogen aufbauen, man muss die Proteinstrukturen wieder reparieren und das ist halt ein bisschen mehr Aufwand insgesamt im Vergleich zu, wenn ich mich nicht bewegt habe. Und wenn ich halt regelmäßig sowas über die Woche mache, dann habe ich eben regelmäßig auch diesen erhöhten Bedarf und deswegen nehme ich dann eben dann für solche Leute auch diese Formel und dann gibt es halt Formeln für Leute, die sich da nicht bewegen. Es gibt Formeln für Kinder, es gibt Formeln für verschiedene Altersgruppen, sogar auch nach BMI abgestuft, nach Körperfettanteil. Und da muss man dann die richtige Formel raussuchen, was die meisten Apps halt leider nicht machen. Mhm. Und dann kann man über den Ruheumsatz weiterrechnen. Also es gibt dann entsprechende Aktivitätslevel, die man über den Beruf dann zum Beispiel festlegt. Und wir können für die meisten Sportarten, also sportlichen Aktivitäten, auch nochmal so Aktivitätslevel, es nennen sich MET-Werte, aus Tabellen raussuchen und dann über den Ruheumsatz individuell den Gesamtenergieumsatz berechnen.
Klingt jetzt aber doch schon so kompliziert, dass es bestimmt viele abschreckt, dass man nicht sagen kann, ja Mensch, es heißt dann immer ja fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Wäre das dann ausreichend für so einen Grundumsatz? Nee, kann man nicht sagen.
Nein, auf keinen Fall. Das hat auch nichts mit dem Umsatz zu tun. Also es ist schon ein bisschen komplex, aber dafür gibt es ja Leute wie mich, dafür gibt es die niedergelassenen Kolleginnen, die draußen in den Praxen sind, die das gelernt haben und wen das interessiert und wer sich vielleicht auch Sorgen macht, dass er eventuell zu viel oder zu wenig ist, der kann ja dort einfach mal einen Termin machen und das berechnen. Das geht innerhalb einer Beratungsstunde, ist das durch, dann weiß man ungefähr, wo man da liegt. Die Sache mit den fünfmal Obst und Gemüse hat einen anderen Hintergrund. Da geht es tatsächlich darum, dass man eben in großen epidemiologischen Studien gesehen hat, dass Menschen, die regelmäßig diese 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag essen, ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall haben. Also das heißt, es ist eine andere Richtung. Da geht es gar nicht unbedingt um den Gesamtnährstoffbedarf, sondern einfach um diesen Zusammenhang, dass Obst und Gemüse hier eine ganz besondere Wirkung hat.
Und beim Gesamtnährstoffbedarf lässt es sich wahrscheinlich auch nicht so einfach sagen, wenn jemand halt dauerhaft immer ein bisschen zunimmt, dass er zu viel hat und der dauerhaft abnimmt, dass er zu wenig hat, weil daran liegt es dann auch nicht alleine wahrscheinlich, oder?
Also da kann man schon sagen, wenn jetzt jemand regelmäßig sein Gewicht misst, zum Beispiel immer Montagmorgen, nüchtern, auf der gleichen Waage, ohne Klamotten, Morgenpipi abgegeben, also ein bisschen standardisiert, ne? Und er sieht dann, dass er von Montag auf Montag auf Montag zunimmt und er macht nicht gerade Muskelaufbautraining und er ist auch nicht mehr im Wachstum. Dann kann man schon sagen, dass da offensichtlich gerade Körperfett angelegt wird. Das, eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Also es gibt natürlich noch die Erkrankungen mit Ödemen oder sowas, aber wir reden jetzt mal von Gesunden. Und dann wäre es schon nicht so schlecht, wenn man mal seine Ernährung hinterfragt und mal die Energieaufnahme checkt.
Und da fange ich dann an mit einer Beratung oder gucke ich einfach mal, was gibt's denn da an guten Apps? Da weiß man ja als Laie auch nicht, was kann ich da nehmen?
Also ich würde immer zum Experten gehen, weil einfach die Apps nach meiner Erfahrung gerade bei der Berechnung des Ruheumsatzes und des Gesamtumsatzes einfach zu wenig individuell sind und da eben wirklich krasse Verrechner da sind. Es wird ja auch vorher viel abgefragt. Da sehe ich auch, dass meine Sportler beispielsweise sich oft auch schwer tun, diese Fragen richtig zu beantworten, weil sie es nicht richtig verstehen. Und wenn wir dann in der Berechnung der App schon einen Fehler von 500 Kalorien am Tag haben,
was ja eine ganze Menge ist.
Ja, ja. Und dann eben kommt es dazu, dass es zu viel, meistens ist es zu wenig bei Sportlern, muss ich ehrlicherweise sagen, weil die meisten Sportler einfach ihren Umsatz, Energieumsatz, den sie im Training haben, krass unterschätzen. Und dann sind sie eben mit 500 zu wenig und dann geht eben im Training nichts vorwärts. Es kann sogar eine Gewichtskonstanz geben, weil der Körper dann seinen eigenen Energieumsatz anpasst. Und dann haben wir ganz schnell, dass bei Sportlerinnen die Periode nicht mehr regelmäßig ist. Auch bei Männern gibt es ja dieses relative Energiedefizit, im Sport nennen wir das, gibt es ja auch, wo dann einfach auch sportlich nichts mehr vorwärts geht und es auch gesundheitlich tatsächlich, wenn das chronisch bleibt, große, große Probleme macht.
Wenn du auf die deutschen Schulkantinen guckst, um darauf nochmal zurückzukommen. Wie fällt da dein Fazit aus?
Ja, mittelprächtig. Also es gibt natürlich Kantinen, die super sind, ne, die super gesponsert sind, auch vom Arbeitgeber, wo dann tolle Köche, tolle Mittagessen zaubern. Es gibt aber halt auch wahnsinnig viele Kantinen, wo es halt ja eigentlich so ein bisschen das 0815 Essen mit viel Fleisch, viel Fett, wenig Gemüse, also oft gar kein Gemüse außer der Salatbar gibt, wo man das Gemüse vielleicht auch noch mal zusätzlich, also den Salat noch mal zusätzlich kaufen muss. wo es dann einfach schwer wird für die Mitarbeiter tatsächlich in der Arbeitszeit einfach auch sich sinnvoll zu verpflegen, dann einen guten Ausgleich zu finden zwischen halt einerseits schon ein bisschen Energieaufnahme, weil ja noch gearbeitet werden soll, andererseits halt nicht ins Mittagstief zu fallen und eben auch über diese lange, wenn man jetzt Vollzeitleute nimmt mit 8 Stunden oder 9 Stunden, die sie da im Betrieb verbringen, ja auch eben die wichtigsten Anforderungen an eine einigermaßen gesunde Ernährung erfüllen sollen.
So eine Änderung passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Du hast lange diese Beratung bei den Kantinen gemacht. Was ist da wichtig, wie vorzugehen? Wie kann sich das dann eben langfristig ändern?
Also ich würde schon sagen, dass man da, wo man es kann, einfach ein bisschen durchgreifen sollte. Also vor allem finde ich, dass man eben das Angebot, was es zu essen gibt, nicht dem Küchenleiter oder der 400-Euro-Kraft, die die Küchen, also die Essensausgabe macht, oder dem Hausmeister oder Caterer überlassen kann. Sondern ich denke schon, dass die Institution, die diese Kantine dann eben auch im Haus hat, ein bisschen mitentscheiden muss, was wollen wir für eine Art der Ernährung haben. Ich plädiere ganz klar für Fachkräfte. Dafür gibt es Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler, die sich da einbringen können und einfach dabei helfen können, eine gute Verpflegung zu bringen. Und ich würde sehr dafür plädieren, auch, dass wir dieses Nudging einführen, also dieses, dass wir ein gesundes Angebot auch haben.
Das ist so ein bisschen gesteuert, Nudging, oder?
Genau. Nudging ist eigentlich, also kommt ja aus dem Englischen to nudge, anstupsen. Also, dass wir quasi den Mitarbeitern ein bisschen helfen, eine gesundheitsförderliche Entscheidung zu treffen. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass die Entscheidung, was nehme ich jetzt beim Essen, eben ja nicht unbedingt die Gesundheit hinten dran hängt. Aber wenn wir nochmal so ein Fähnchen hinsetzen, denk mal dran, wolltest du nicht irgendwie jetzt deine Ernährung ein bisschen gesünder machen, vielleicht ein bisschen Obst und Gemüse mit dabei haben, dass man das nochmal in die Erinnerung bringt. Und das ist das, was Nudging macht.
Wie sieht so ein Fähnchen dann aus?
Genau, das kann zum Beispiel sein, dass die gesundheitsförderlichen Angebote, die jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, Obst oder Gemüse mit drin haben oder vielleicht einen Vollkornanteil mit drin haben, ein bisschen fettärmer vielleicht auch sind, dass die eben besonders präsentiert werden. Also vielleicht farbige Teller haben, eine farbige Ausgabe haben. Wir wissen aus Untersuchungen, dass in aller Regel das erste Menü am häufigsten gewählt wird im Vergleich zu Nummer 2, 3. In der Regel ist am Anfang eben dann die Currywurst und das gesundheitsförderliche Menü kommt ganz hinten in der Schlange 3. Da ist schon vorprogrammiert, dass das letzte nur sehr selten genommen wird und eben nur von den Leuten genommen wird, die da reingehen und sagen, ich will die gesundheitsförderliche Geschichte haben und gehen gezielt dahin. Und das ist eben nicht dieser Nudging-Ansatz. Ne? Dann wirst du das Gesundheitsförderliche nach vorne rutschen. Die Currywurst gibt es weiter, aber vielleicht eben an Stelle 3, dass nur die, die die Currywurst unbedingt haben wollen, sie auch kriegen. Und alle anderen kriegen nochmal das Fähnchen, wolltest du nicht.
Das sind ja jetzt ganz kleine Stellschrauben, an denen man ja relativ einfach drehen kann. Aber ansonsten, wenn du sagst, na, man sollte sich halt Ernährungswissenschaftler auch mit ins Boot holen, da werden viele Schulen oder Kantinenbetreiber sagen, ja, ist eine Kostenfrage, können wir nicht.
Da würde ich mitgehen, aber das wäre jetzt eben dann meine Grundsatzentscheidung, würde ich sagen, schon von der Politik auch, die da gefordert wäre, will ich in den Kantinen der Schulen, also dieser Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, wenn wir dabei mal bleiben, wollen wir da nicht einfach ein gesundheitsförderliches Angebot durchsetzen? Und wichtig ist ja dann bei dem Durchsetzen, also wenn wir das Spanien-Beispiel nochmal jetzt nehmen, ich kann natürlich einfach sagen, wir machen das jetzt so, Punkt. Ich kann es aber eben auch so machen, wir machen das jetzt und haben aber dann eben auch eine Fachperson, die dabei berät, dass es in die richtige Richtung geht und die dann eben auch kompetent Rede und Antwort stehen kann, wenn es eben Rückfragen gibt und vielleicht auch erklären kann, warum es in diese Richtung geht und vielleicht auch Wünsche der Kinder, Jugendlichen und Eltern auch mit aufgreifen kann. Also dass man so einen Mittelweg zwischen der ganz harten Linie und eben diesem, wie wir es jetzt machen, eigentlich laissez-faire und jeder, also irgendeiner entscheidet, was unsere Kinder und Jugendlichen zu essen kriegen. Das kann nicht richtig sein.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Aus Stuttgart schreibt Lisa, mich würde interessieren, was die Expertin von Intervallfasten hält.
Ja, gute Frage, danke. Also Intervallfasten kann man machen, wenn man selber das Gefühl hat, es tut einem gut. Ne? Vielleicht nochmal kurz erklärt, was ist Intervallfasten überhaupt? Also in der Regel ist es ein 16-8, das heißt, man hat 16 Stunden, in denen man nichts isst und 8 Stunden, in denen man isst. Meistens wird so gemacht, dass man ja in der Früh eben aufsteht und noch nichts isst und dann eben erst irgendwann um 16 Uhr oder sowas anfängt zu essen und dann kann man eben bis in den Abend rein oder um vielleicht 15 Uhr anfängt, also erst die zweite Tageshälfte sozusagen isst und dann über Nacht eben in die Intervallfastenphase geht und dann eben wieder fastet, bis eben diese 16 Stunden rum sind. Man kann auch es umgekehrt machen, in der Früh essen und dann eben ab 15 15 Uhr nichts mehr essen. Also diese beiden Varianten gibt es. Wer das Gefühl hat, dass ihm das gut tut, dieses Intervallfasten, kann das machen und kann da gern dabei bleiben. Aber wer sich da eher schwer tut und lieber seinen regelmäßigen Mahlzeitenrhythmus hat, der darf dabei bleiben. Aktuell gibt es eigentlich nichts, was wirklich dafür spricht, dass das Intervallfasten irgendwie so ein Gamechanger stoffwechseltechnisch ist. Es ist auch kein Selbstläufer fürs Abnehmen.
Okay, es klingt nur so, als hätte der Körper eine gewisse Zeit mehr Ruhe.
Ja, was er aber grundsätzlich ja nicht braucht. Also wir sind schon dafür gebaut, dass wir mehrere Mahlzeiten am Tag aufnehmen können, dass die Verdauung eigentlich auch immer Gewehr bei Fuß steht und der Körper an sich in der Lage ist, sich eben entsprechend anzupassen und auch über den gesamten Tag und die gesamte Wachzeit im Grunde genommen zu verdauen.
Ja, und wir haben ja auch eben gehört und darüber gesprochen, 5-mal am Tag Obst und Gemüse. Und Ingrid schreibt dazu, ja, das finden viele Ärzte und Ernährungswissenschaftler nicht gut, weil wir dadurch zu viel Zucker zu uns nehmen. Würden. Außerdem sollte man eine Pause von 4 bis 5 Stunden zwischen den Mahlzeiten einhalten, da dies den Körper reinigt. Ich höre immer wieder diesen Widerspruch. Im Grunde hast du es gerade schon erklärt. Der Körper ist eigentlich dafür gemacht, der kriegt das hin.
Ja, der Begriff reinigen ist auch irgendwie schwierig. Also so jetzt naturwissenschaftlich, ernährungswissenschaftlich, physiologisch gesehen gibt es eigentlich keinen Reinigungsprozess in dem Sinne. Also deswegen ist, glaube ich, wichtiger, dass man, wenn wir jetzt über gesunde Ernährung sprechen, dass wir einen guten Rhythmus finden, wann wir essen wollen. Das muss jeder für sich ein bisschen bestimmen. Also ob das jetzt 3 Mahlzeiten, 5 oder 6 Mahlzeiten sind. Also da gibt es jetzt kein Dogma, was besser oder schlechter wäre. Das kann sich jeder selber aussuchen. Die Regel mit den 5 Stunden ist, kann man machen. Vor allem halt wichtig für Leute, die schon mit so einem Prädiabetes kämpfen. Da sind diese 5 Stunden Esspause tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme, sich das mal so als Regel festzulegen, damit eben tatsächlich alle Kohlenhydrate mal verdaut und aufgeräumt sind und damit eben sich der Blutzuckerspiegel ordentlich stabilisieren kann, ohne dass ständig Insulin am Transen ist. Also das verbessert oft die Stoffwechselwerte. 5-mal Obst und Gemüse und Zucker, das wäre nur dann der Fall, wenn man die 5-mal Obst tatsächlich komplett als Obst macht. Gemüse hat kaum Kohlenhydrate und kaum Zucker. Also von so her, die Empfehlung früher war ja 2 Portionen Obst über den Tag verteilen und 3 Portionen Gemüse. Hat man jetzt aufgelöst, seit 2 Jahren, glaube ich, in 5-mal, egal, mach wie du es verträgst. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wer mehr Obst verträgt und es lieber isst als Gemüse, der kann dann auch 3 oder 4-mal Obst essen. Wer merkt, wenn er 3 Portionen Obst isst, dass dann der Bauch aufgebläht ist, dass er sich nicht gut fühlt, vielleicht auch eben den Prädiabetes schon am Start hat, der macht vielleicht nur 2 Portionen Obst, macht auch einen weiten Abstand, isst da auch was dazu, vielleicht mit Joghurt oder Quark und isst eben mehr Gemüse.
Vielleicht kriegen wir kurz die Frage von Yvonne noch mit unter. Sie möchte nämlich wissen, ob wir über Omega-3 sprechen. Ihr wurde gesagt, die Fettsäuren oxidieren schnell an Sauerstoff. Deshalb sollte man Leinsamen nur frisch geschrotet essen und als ganzes Korn kaufen. Stimmt das? Selbst zerkleinern ist schwierig.
Selbst zerkleinern ist nicht ganz einfach. Ja, da braucht man eine Mühle. Es gibt ja Samenmühlen oder meistens geht es auch mit so einer Kaffeemühle, die man noch so, ne, wo man oben
damit noch drehen muss.
Genau. Ja. Und es stimmt, also die oxidieren tatsächlich schnell. Deswegen den Leinsamen lieber komplett kaufen und dann eben frisch roten und dann ins Müsli geben oder Salat oder wohin auch immer.
So viele Nachrichten kommen gerade rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern aus St. Leon Roth, schreibt uns Marietta Heinzmann. Ich finde, dass auch in Krankenhäusern und Reha-Kliniken auf eine gesunde Ernährung geachtet werden muss. Schließlich trägt gutes, nahrhaftes Essen zur Genesung bei. Claudia Osterkamp-Behrens bei uns in SW1, Leute. Schulessen, Kantinenessen haben wir darüber gesprochen. Ja, es gilt natürlich auch für Krankenhäuser und Reha-Institutionen, ne?
Absolut, würde ich absolut unterstreichen und ich kann es auch nur schwer nachvollziehen, warum gerade in Krankenhäusern und auch Reha-Zentren eben die Ernährung da überhaupt nicht Schritt hält mit dem, wo sie eigentlich liegen müsste. Und ich würde gerne ganz kurz noch auf die Reha-Zentren tatsächlich eingehen, weil da ja Leute nach einer OP, was weiß ich, Knie, Hüfte, was auch immer sind, und dort ja wirklich viel trainieren. Und die sind dann diese 6 bis 8 Wochen vielleicht in so einer Reha-Klinik, trainieren 2-mal am Tag und sollen ja da auch diese Zeit nutzen, um aus dem Training das Maximum rauszuholen, also an Muskelaufbau zum Beispiel. Und da wissen wir ja, dass es Zusammenhänge mit der Ernährung gibt. Und es ist so schade, wenn die Ernährung da nicht entsprechend optimal eingesetzt wird, weil die Leute dann eben aus dem Training, aus diesem 8-Wochen-Training, wo sie angeleitet sind, einfach nicht das Maximum auch rausholen können. Sie ver- verbessern sich natürlich, ne? Aber die Ernährung bremst eigentlich den Erfolg in gewisser Weise ein bisschen ein. Und das ist schon ja einfach blöd. Ja,
im Bereich Spitzensport hast du ganz viel damit zu tun. Jetzt wird auch das Thema Protein beim Sport immer so beworben. Ich weiß gar nicht, ist das ein Hype oder ist da was dran?
Also Fakt ist, dass man im Sport als Sportler einen erhöhten Eiweißbedarf hat. Wenn wir auf die Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schauen, dann ist ja die Empfehlung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für einen Erwachsenen. Im Sportbereich liegt die Empfehlung bei 1,2 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn wir da mal so die Mitte mit 1,6 nehmen, ne, dann ist es schon eine Verdopplung. Also das heißt, wir brauchen mehr, weil mehr Reparaturprozesse einfach ablaufen. Deswegen ist der Eiweißbedarf tatsächlich höher. Und wenn wir jetzt im Muskelaufbau sind, also wirklich ein Krafttraining machen, das auf zusätzliche Muskulatur aus ist, nicht nur auf Kraft, dann zeigen Meta-Analysen inzwischen, also das heißt Analysen von schon den bestehenden Studien, die wir haben, dass wir das Muskelaufbautraining optimal durch mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß unterstützt wird, also zwischen 1,6 und 2,0 kann man so sagen. Wenn da die Eiweißmenge drin liegt, ist es optimal. Das erreicht man aber wirklich easy peasy mit der normalen Ernährung. Also wenn ich die Ernährungstagebücher meiner Sportler anschaue aus 30 Jahren Ernährungsberatung im Spitzensportbereich, dann erreichen eigentlich Top-Leute und auch normale Fitnessstudio-Gänger diese Eiweißmengen über die normale Ernährung ganz automatisch eigentlich.
Also Eiweiß ist da gar nicht so das Thema, aber dennoch, du hast eben mal anklingen lassen, gerade im Spitzensport, der normale Nährstoffumsatz, der wird gar nicht erreicht.
Also es geht vor allem, also wenn wir nochmal schauen, was passiert beim Sport, dann ist es vor allem mal mehr Energieumsatz, weil wir ja auch uns mehr bewegen. Die beiden Brennstoffe, wenn wir in die ins Nährstoffpaket reinschauen, da sind die beiden Brennstoffe tatsächlich Kohlenhydrate und Fette. Und im leistungsorientierten Sport sind es eigentlich immer die Kohlenhydrate, die vor allem umgesetzt werden. Und da hinkt eben tatsächlich die tatsächliche Aufnahme viel häufiger weit hinter dem Umsatz, der stattfindet.
Es gibt ja in einigen Sportarten auch das Thema, dass einfach viel zu wenig gegessen wird, dass Bulimie da ein Faktor ist, dass Ernährungsgewohnheiten nicht eingehalten werden, also dass es dann wirklich auch Essstörungen gibt. Also wir hatten mal einen Boulderer, einen Kletterer in der Sendung, der sagte dann ja, er hat über Jahre lang zu wenig gegessen. Und das ist etwas, wenn jemand das eine ganze Weile so gemacht hat, da wieder wegzukommen, ist umso schwieriger. Das Thema ist dir sicherlich begegnet.
Absolut, es ist ein Riesenthema. Und zwar nicht nur jetzt im Bouldern oder Klettersport oder in den technisch-kompositorischen Sportarten, jetzt wie Turnen oder rhythmische Sportgymnastik. Es ist eigentlich in allen Sportarten, in denen das Körpergewicht eine Rolle spielt. Und das sind fast alle, also auch Laufsport oder so. Also wir haben halt das Thema, dass in den meisten leistungsorientierten Sportarten eben das eigene Körpergewicht beschleunigt werden muss oder in die Höhe geliftet werden muss. Und da ist natürlich immer dieses Kopfkino dann ganz stark auch bei den Sportlern und auch Trainern und Betreuerstab. Je weniger Fett man eben am Körper hat, desto leichter bin ich dann und kann eben, wenn ich also sozusagen nur noch meine eigene Muskulatur habe, die ich tragen muss und die Organe, dann kann ich halt auch mit der Muskelkraft sozusagen noch mal mehr rausholen. Und das hinkt halt oft. Also es ist schon so, dass es einen Zusammenhang mit dem Körpergewicht gibt, aber die meisten Sportler sind eigentlich schon sehr schlank und dann davon auszugehen, wenn ich jetzt nochmal 1 oder 2 Kilo, und meistens geht es um 1 oder 2 Kilo abnehmen, wenn ich die jetzt nochmal runterbringe, dann werde ich besser sein. Und das ist in aller Regel nicht der Fall. A, haben wir gar keine Studien, die das zeigen, und B, sehe ich auch, dass dann oft dieser Umschlagpunkt erreicht ist, wo die Leistung eben schlechter wird und wo die Gesundheit einfach leidet mit einer jungen vorgezogenen Osteoporose, mit einer temporären Infertilität, also eben kein Eisprung mehr bei den Mädels, deswegen dann auch keine Periode. Magen-Darm-Beschwerden gehören ganz oft dazu, Depressionen, Stimmungsschwankungen, schlechter Schlaf. Also es ist ein riesen Blumenstrauß an Problemen, die dann damit eigentlich einhergehen.
Und das machen eigentlich nur so ein paar Nährstoffe aus, kann man dann sagen?
Man kann sagen, das ist vor allem mal eben zu wenig Kohlenhydrate, zu wenig Energie vor allem auch und auch manchmal zu viel Ballaststoffe. Also das sind oft dann auch Sportler, Sportlerinnen, die einfach viel zu viel Gemüse essen, die weit über diese 5 Portionen hinausgehen zum Beispiel, über die wir gerade vorhin gesprochen haben.
Ja, du hast mal gesagt, Dosengemüse ist gesünder, als man denkt. Was ist so gut an Dosengemüse?
Na, dass es Gemüse ist. Also die Problematik beim Gemüse ist ja in aller Regel, dass wir es einkaufen müssen und zubereiten müssen. Und dieses Einkaufen ist für viele eine Riesenhürde. Das Zubereiten ist dann auch oft, weil man muss es halt waschen, schnibbeln und so weiter. Das kostet erste Zeit. Und bevor ich dann gar kein Gemüse esse, ist an sich Dosengemüse eine gute Idee, genauso wie Tiefkühlgemüse auch, ne? Also es ist tausendmal besser, Dosengemüse zu essen als kein Gemüse. Und letztlich ist Dosengemüse, also das Image ist einfach so schlecht, meines Erachtens zu Unrecht schlechter als beim Tiefkühlgemüse, weil eigentlich das Dosengemüse etwas ist wie Einmachen. Also das haben unsere Großeltern schon gemacht. Es wird eben ein bisschen blanchiert und vorgekocht, wird übrigens Tiefkühlgemüse auch, wird auch erstmal blanchiert. Und dann kommt es halt mit diesem Kochwasser in die Dose und wird dann zugemacht. Es ist wie nur halt die Dose statt dem Einmachglas. Und der Vorteil ist ja auch, dass in dem Wasser tatsächlich die Mineralstoffe noch drin sind. Also das heißt, die gehen mir ja nicht verloren dadurch. Und es sind immer noch jede Menge wertgebende Stoffe in dem Dosengemüse drin.
Man hat den Eindruck, es tut sich so viel in der Ernährungswissenschaft. Also mal hat man den Eindruck, wird etwas gepriesen und gelobt, also so wie 5 kleine Mahlzeiten am Tag. Dann hieß es früher, ja, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit und abends wie ein Bettler essen. Es ändert sich so viel. Also was sagt da die Forschung aktuell? Kommt man da irgendwann mal so auf eine Meinung oder wechselt das automatisch immer, weil man immer wieder neue Erkenntnisse bekommt?
Also ich glaube, dass es wechseln wird, weil die Forschung natürlich mit Riesenschritten vorwärts geht, was auch mit einfach damit zusammenhängt, dass wir ja auch, was Messmethoden angeht, einfach besser werden, andere Messmethoden auch haben, dann kann man die Ergebnisse oft nicht mehr vergleichen. Ich glaube, dass aber auch ein großes Problem ist, dass eben oft, also du hast es mit den 5 Mahlzeiten angesprochen, das sind dann eben so Empfehlungen, die irgendwie kursieren, obwohl sie eigentlich gar keinen wissenschaftlichen Background haben. Also bei der Anzahl der Mahlzeiten kann man ganz klar sagen, es gibt keine wissenschaftliche Hintergrundgeschichte, warum man so oder so essen soll. Bei den 5 Mahlzeiten, glaube ich, das kommt noch stark eben aus der Zeit, wo wir überwiegend körperlich gearbeitet haben und tatsächlich diese 5 Mahlzeiten auch gebraucht haben. Da war eben diese Morgenpause, dann man hat ja auch sehr früh angefangen, Frühstück war früh. Da ist auch keiner auf die Idee, glaube ich, gekommen, nicht zu frühstücken, weil er einfach gemerkt hat, dass das körperlich sonst nicht hinbekommt. Und dann hat man eben um 10 noch mal eine Pause gebraucht, dann gab es um 12 das Mittagessen und dann hat man auch nachmittags noch mal was zu essen gebraucht und dann gab es eben das Abendessen. Das löst sich ein bisschen auf. Also es war, glaube ich, sehr bewährt einfach, aber nicht wissenschaftlich unbedingt abgesichert, dass es so sein muss. Und unsere Arbeitswelt hat sich einfach so verändert, dass wir weniger körperlich arbeiten, dass wir dadurch eben auch weniger Energie brauchen oder vielleicht auch einfach nicht so merken, wenn wir nicht gefrühstückt haben. Da geht es dann trotzdem irgendwie. Wir sehen den Trend, dass das Mittagessen immer stärker ausfällt, was ich ganz schlecht finde grundsätzlich mal. Aber ich glaube, das ist mit einer der Hintergründe, dass man eben immer sofort irgendwas hört, was gar nicht wirklich erforscht ist.
Wobei es ja auch heißt, von wegen Frühstück, also gerade für Schulkinder ist es so wichtig, morgens etwas zu essen, auch dann vielleicht Nüsse, die dann gut sind fürs Gehirn. An sowas ist da was dran?
Nein. Also jedenfalls nicht Nüsse. Also ich glaube, dass es für jeden Menschen sinnvoll ist, zu frühstücken. Jetzt steht ja beim Frühstücken nicht unbedingt fest, zu welcher Zeit. Also keiner schreibt jetzt vor, dass ich frühstücken muss, bevor ich aus dem Haus gehe. Aber jeder von uns, würde ich sagen, bekommt im Laufe des Vormittags Hunger. Der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Und ob man jetzt um 6 Uhr zu Hause oder um 10 Uhr in der Arbeit frühstückt, es ist die erste Mahlzeit des Tages und die brauchen wir. Glaube ich, jeder von uns. Und wer es nicht macht, der überbrückt es, weil er eben dann doch eher bei den Keksen zugreift, eher mal was Süßes isst. Also wir merken einfach, wir brauchen das. Und da gibt's ja auch, na, also wenn man am Computer sitzt und einfach merkt, ich esse jetzt einen Keks und der tut mir irre gut, ich merke, wie die Lichter richtig angehen bei mir im Gehirn wieder, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass man besser gefrühstückt hätte, weil dann hätte man auch was Sinnvolles essen können. Und noch ein Satz zu den Nüssen muss ich loswerden. Also Nüsse und Gehirn, sicherlich sind Nährstoffe in den Nüssen drin, die fürs Gehirn und die Gehirnentwicklung wichtig ist. Aber die Gehirntätigkeit braucht, damit sie gut arbeiten kann, Kohlenhydrate. Deswegen gerne eine Handvoll Nüsse im Müsli, aber es sollte irgendwie was mit Kohlenhydraten geben beim Frühstück.
Muss nur zu dem Einsatz, wo du sagtest, ja, Frühstück ist wichtig und jeder braucht das. Ich glaube, da würden viele widersprechen, die sagen, na, ich verzichte seit Jahren aufs Frühstück. Da gibt es viele Leute, die einfach nicht frühstücken. Also tun die sich nichts Gutes?
Also, na, es ist auch wieder, es ist so ein bisschen individuell tatsächlich. Also die, die nicht frühstücken, essen dann in der Regel in der zweiten Tageshälfte halt deutlich mehr und essen auch meistens abends mehr und später. Und wenn ich natürlich erst um vielleicht 21 Uhr mein Abendessen habe und da auch wirklich ein großes Abendessen habe, dann habe ich eben auch nicht unbedingt um 7 Uhr schon Hunger. Aber die meisten haben dann schon eher 10, 11 dann schon Hunger, gehen vielleicht auch früher in die Kantine, weiß ich nicht. Also muss man ein bisschen sehen, wie das Essverhalten ist. Ich sehe einfach in den Ernährungstagebüchern, weil ich schaue mir ja immer alles an, ja, wenn Leute zu mir in die Beratung kommen, dann sieht man halt schon, dass die die, die nicht frühstücken, dann eben schon irgendwie ab 10:30, 11 anfangen, auf jeden Fall irgendwelche Snacks zu essen. Das sind nur Kleinigkeiten, aber es wird auf jeden Fall mit dem Essen angefangen. Und man sieht auch dann, dass sehr häufig dann auch über den Nachmittag wesentlich mehr, ich sage es jetzt nochmal, Schrott gegessen wird, also irgendwelcher Süßkram oder sowas, man auch ständig irgendwie Hunger hat, irgendwie was braucht und es ist nie mal Ruhe im Karton, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich auch mal satt. Und das kommt dann eben erst mit dem Abendessen. Das kann man machen, wenn letztendlich die Lebensmittelauswahl stimmt, man alle Nährstoffe abbekommt, der Energiebedarf ordentlich gedeckt ist, kann man das so machen, aber ich glaube, man könnte es auch mal anders probieren.
Du hast ja wirklich einen guten Überblick über die Entwicklung jetzt aufgrund deiner Erfahrung. Was war denn in der Ernährungswissenschaft und an den Erkenntnissen so der größte Umschwung? Weil du sagst, unsere Gesellschaft verändert sich, laufend sind es immer wieder Prozesse. Worauf können wir uns da in Zukunft einstellen?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung kommen werden, jetzt auch vor dem Hintergrund Klimawandel und Ernteausfälle, was wir jetzt gerade auch einfach sehen, na, dass wir vielleicht doch in der Produktion der Lebensmittel einen Umschwung sehen werden. Dass wir vielleicht auch mit dem Zurückdrängen der tierischen Lebensmittel, die einfach wahrscheinlich insgesamt zu ressourcenintensiv sind, und diesen vielleicht stärkeren Umstieg dann auf pflanzliche Lebensmittel uns schon damit beschäftigen müssen, wo dann die Mikronährstoffe herkommen. Also ich glaube, dass viele der pflanzlichen, veganen Alternativen, die wir gerade haben, schon in die richtige Richtung gehen. Aber natürlich, wenn wir das Gesamtpaket vergleichen, Proteingehalt und vielleicht Mikronährstoffgehalt mit tierischen Produkten vergleichen, gerade den Mikronährstoffgehalt, Stichwort Eisen zum Beispiel, aber auch Calcium. Ich glaube, da müssen sich die Hersteller von veganen Lebensmitteln nochmal anstrengen. Und wenn es weitergeht, dass wir eher weniger Energie verbrauchen, haben wir auch das Problem, dass wenn wir weniger essen insgesamt, dann natürlich auch der Nährstoffbedarf an Vitaminen, Mineralstoffen gleich bleibt oder Eiweiß auch gleich bleibt. Das heißt, wir werden andere Lebensmittel brauchen.
Ja, interessant. Also vielen Dank erstmal für die Einblicke.
Claudia Osterkamp-Behrens.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.